Ja, wir preisen dich, Herr, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen und dass wir gemeinsam dein Wort öffnen können, dass wir nachschlagen und nachlesen dürfen, dass wir darüber brüten können ein Stück weit, so dass wir wertvolle Dinge da sehen und entnehmen dürfen. Und wir wollen dich einfach darum bitten, dass du das schenkst, dass du das wirkst. Wir wissen, da sind diese Schätze drin, das ist ganz ohne Zweifel. Aber ja, wo ist das Werkzeug, um diese Schätze herauszuholen? Wie kommt man da dran? Ja, und das ist uns gar völlig bewusst. Ja, dass es weniger Tricks und Methoden sind, wie wir da dran kommen, sondern dass du es selber zutage bringen musst und dass du selber uns mit der Nase draufstoßen musst. Sonst sind wir ganz blind. Ich bitte dich, dass du uns trost und dass du uns Auferbauung schenkst, auch Ermutigung, alles, was jetzt in deinen Augen nötig ist, um uns zuzurüsten, um uns bewusster das zu leben zu lassen, was du an uns gewirkt und getan hast. Durch alles soll dein Name hochgehalten werden und angebetet, verherrlicht werden. Denn du bist es wert. Du hast es bewiesen, Herr. Amen. Ja, 2. Mose 19. Immer noch. Wir haben die Einleitung auf jeden Fall mal hinter uns. Die Einleitung, muss ich mal jetzt eng eingrenzen, würde ich sagen, ist in Vers, also bis Vers 6. Das ist das Ziel, worauf alles hinauslaufen soll. Könnt ihr das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was geht es, was ist die Berufung, was ist das hohe gesteckte Ziel, das erreicht werden soll, letzten Endes? Wie können wir das zusammenfassen? Ich habe es so gesagt, wo soll das Volk sein? Die erste Frage. Das ist ein bisschen, ja, ich habe mir jetzt nichts Besseres eingefallen, ist nicht ganz optimal. Wo? Weil es nicht um einen irdischen Ort geht. Aber wo sollen, oder man könnte auch sagen, wessen sollen sie sein? Dann ist es klar, ne?
Seine Kinder.
Genau, aus allen Völkern sein Eigentum zu sein. Also das ist das, wo wir sein sollen und wessen wir sein sollen. Ja. Das zweite ist dann die Frage, was ist die Aufgabe? Und was würdet ihr sagen?
Priestertum.
Mhm. Königtum und Priestertum. Was für eine Aufgabe ist damit verknüpft? Weil das steht jetzt so im Raum. Königtum, Priestertum. Im Blick auf was?
Königtum heißt einfach Herrschaft bzw. Verwaltung der irdischen Güter, der Welt und Volk und so. Und Priestertum ist Mittlung zwischen Gott und dem Volk.
Ja, aber das ganze Volk soll ja der Priester sein.
Ja. Das heißt, das ganze Volk hat die Aufgabe,
Mittler zu sein. Zwischen wem?
Zwischen der Schöpfung und Gott. Zwischen dem Rest, zwischen allen, also zu allen anderen Völkern.
Ja, genau.
Repräsentanten für die anderen
Völker. Genau, letztendlich ein Priesterdienst an dieser ganzen Welt. Insbesondere eben natürlich an allen anderen Nationen. Dass sie eine Brücke sozusagen darstellen für die Nationen hin zu Gott. Ja. Es geht nämlich immer noch um diese Verheißung, der Segen soll auf die ganze Erde sich ausbreiten. Ja. Das ist das langfristige Ziel. Und die erste Berufung wird dem Volk Israel ausgesprochen. Die zweite Berufung, die dann erfolgreich sein soll, die bekommt dann ein anderer, von dem wir es auch wissen. Also, das ist die Aufgabe, das ist die Jobbeschreibung. Dann, das, also was sie tun sollen, wo sie sein sollen, ist das Erste, was sie tun sollen. Und das Dritte, wie sie sein sollen. Und wie sollen sie sein?
Heilig.
Heilig. Okay. Also das ist, das beschreibt ihr Wesen. Das beschreibt, wie sie vom Charakter sein sollen, wie sie beschaffen sein sollen. Heilig. Und das ist schon schnell dahergesagt, gell? Heilige Nation sein. Ja gut, wenn es weiter nichts ist, gell? Das ist bei allen so. Es ist eine Berufung, die ist immens hoch. Immens hoch. Der Punkt ist jetzt, der, dass wir eigentlich schon gesehen haben in den ganzen Kapiteln davor, dass die Differenz zwischen Gott und dem Volk aber viel zu groß ist, oder? Was haben wir gelesen ab Kapitel 15? Also Kapitel 15, so der letzte Abschnitt, da geht's los ab Vers 22. Und dann... Murren, das ist so wirklich so ein Wort, ist mir jetzt heute nochmal aufgefallen, das permanent auftaucht, ja. In Vers 24, ja, dann in Kapitel 16, Vers 2, und dann zieht es sich durch, ja. Das Volk geriet mit Mose in Streit, in 17, Vers 2. Vers 3, wiederum murrte das Volk. So zieht sich das durch, Murren. Ich weiß nicht, wie das euch mit Murren geht. Viele von euch haben schon Kinder. Ja. ich genieße es gerade an meinem mittleren Sohn. Du kannst, egal was du sagst, es spielt gar keine Rolle, was du sagst, sobald es mit irgendeinem Imperativ zu tun hat. Das heißt, eine Aufforderung beinhaltet, geht erst das Gejammer los. Und das spielt gar keine Rolle, um was für ein Inhalt es geht. Weil du sagst dann unmittelbar darauf, sagst du das Gegenteil, und dann geht das Gemurre weiter, weil das erste eigentlich doch gut war. Also es ist, und da braucht man viel, viel Nerven, und wir können ja eigentlich mitfühlen, weil wir sollten es zumindest können, weil wir selber die ganze Zeit so sind, aber Gott ist heilig. Er murrt nicht und er ist absolut gut. Da ist eine riesen Differenz da, zwischen diesem hartherzigen, sündigen Volk und zwischen Gott. Aber das Volk, wie ist die Einstellung vom Volk, wo sie am Berg Sinai sind? Sind sie absolut demütig und einsichtig und sag ich mal, innerlich vorbereitet, dass sie wissen, dass sie selber vollkommen sündig sind und absolut angewiesen? Nicht? Wo sehen wir das? Ah, lass uns, vielleicht sollten wir den Text lesen, oder? Mhm. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja. Komm, wir lesen den Text. Kapitel 19. Sollen wir eine Abstimmung machen? Sollen wir auf Vers 1 lesen oder auf Vers 7? Weil Vers 1 haben wir schon ein paar Mal gelesen jetzt. Also, aber was meint ihr?
Lieber ab Vers 7.
Ab Vers 7. Okay. Also, diese Berufung ist ausgesprochen und dann sagt er 6 Ende, das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also Mose soll das überbringen, diese Berufung, diese hohe Berufung. Dann Vers 7, darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen, legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Ist doch interessant, gell? Hat Gott nicht gehört, gell? Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Ja, wir merken schon, Erstaunen. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Nochmal, ne? Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Das heißt mit Pfeilbogen oder irgendwas, ja, nicht mit der Pistole.
Es steht hier mit einem Pfeil oder Wurfgeschoss.
Genau. Also, das ist keine moderne Umdeutung. Fast. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab. Da heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagt er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Also da war jeder wach dann.
Stimmt.
Und der ganze, übersprungen. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr am Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab und warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Ja, spannend, ne? Also wirklich ein sehr, sehr bemerkenswertes Ereignis, muss man so zu sagen. Aber jetzt, am Anfang jetzt, ja, das Volk ist am Berg Sinai angekommen. Nochmals die Frage, waren sie innerlich vorbereitet? Waren sie zugerüstet für diese Begegnung mit Gott? Hatten sie schon die richtige Einstellung? Ihr habt schon vorgesagt, nein.
Aber sie meinten so.
Ja, aber sie meinten so.
Ja.
Deswegen,
ja.
Wo?
Mhm.
Wo sehen wir das?
Alles, was so acht, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.
Ja, genau. Also, das Volk sagt nicht, ist nicht davon erschlagen, ist davon nicht überfordert, was eigentlich richtig und was gut wäre, was ehrlich wäre. Ja, sondern das Volk sagt: Oh, das ist gut, das machen wir. Ja, der Herr soll nur sagen, um was es geht. Was geht es dann? Ab Kapitel 20, Vers 1, sagt Gott es dann. Ja, der Herr soll nur rausrücken, was die Bedingungen dieses Bundes sind. Ja, das ist nicht, das, so schwer kann es ja nicht sein. Ja, und die Berufung ist ja verlockend. Ja, allein aber, dass sie eine heilige Nation sein sollen, dass es ihnen da nicht dämmert, dass sie das eigentlich gar nicht sein können.
Ja. Es steht ja genau genommen hier, das wollen wir tun, beziehungsweise das wollen wir sein.
Mhm.
Das heißt ja nicht unbedingt, ich werde das schaffen.
Ja, aber rein innerlich man kann es immer unterschiedlich deuten, man kann es rein vom Wortlaut her, ja. Aber rein von, wie wir es, wenn wir die ganze Geschichte angucken, wie das Volk Israel denkt und tickt, dann ist uns relativ klar, dass sie nicht so einfach sagen, ja, wir würden es zwar gerne, aber wer weiß, ob wir es schaffen, sondern die sind von sich selbst sehr überzeugt, die sind auch sehr stark in ihrem Fleisch verankert, ja. Also wenn wir die ganze Geschichte lesen, deswegen ist der Kontext immer das Allerentscheidende. Einzelne Verse, die kannst du oft ganz unterschiedlich verstehen und auslegen und du wirst erst von dem Kontext her merken, also das wird es wahrscheinlich bedeuten. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Also das Volk sieht zumindest bis jetzt noch kein Problem in der ganzen Sache. Was Gott jetzt tut, ist dem Volk eine Lektion zu erteilen. Denn sie haben noch wesentliche Dinge nicht verstanden. Bis jetzt. Das zeigt sich woran? An ihrem Verhalten, oder? Ab Kapitel 15 bis Kapitel 17, was wir vorangeschaut haben. Daran zeigt sich, dass sie wichtige Lektionen noch nicht verstanden haben. Also was für Lektionen sind das, die jetzt hier in diesem Kapitel 19, in der Vorbereitung eigentlich für diesen Bund, dem Volk jetzt beigebracht werden, ihnen mitgeteilt werden. Das sind, aus meiner Sicht, sind das zwei wesentliche Lektionen und die will ich mit euch einfach entdecken. Die erste Lektion in diesem Abschnitt lautet, Gott ist heilig. Also das ist so eine ganz einfache Lektion, aber ich sage euch eins, jeder von den Israeliten, der konnte sagen, ja, Gott ist heilig. Das war jetzt nicht so, das ist, oh, eine völlig neue Idee. Aber zu wissen, was das bedeutet, dass Gott heilig ist, und darum, um das geht es. Und deswegen, wenn wir uns heute damit beschäftigen, dann gehe ich nicht davon aus, dass keiner von euch das bis jetzt gehört hat, so, Gott ist heilig. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Es ist wichtig für uns, diese Lektion zu begreifen, das zu lernen. Denn.
Nur als Frage.
Ja.
Die Heiligkeit Gottes, wo kommt das erst in der Bibel vor? Das Wort heilig, ist es
eigentlich das Wort an sich?
In 2. Mose, oder?
Ich bin keine Konkordanz, aber.
Nee, aber ja, ja. Ich glaube nicht, dass heilig im 1. Mose vorkommt.
Also ich denke, dass wir es durchaus zumindest angedeutet auf jeden Fall sehen, als Gott mit den Fackeln durch das Feuer.
Ah ja, okay.
Ja, das ist ja eine gewisse Ähnlichkeit wie hier.
Ja.
Ja, das ist sogar das gleiche Wort hier, wenn man es in Kapitel 20, Vers 18, da nahm das und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen. Da kann man auch als Fackeln übersetzen. Hier steht hier in der Anmerkung wie 1. Mose 15, Vers 17. Mhm. Ja. Also mhm. Da ist schon
Idee, ja.
Ähnlich auf jeden Fall. Mhm. Und in dem Gericht natürlich über Sodom und Gomorra zum Beispiel wird die Heiligkeit Gottes natürlich auch ausgedrückt. Mhm. Das, oder in Gericht von der Sintflut. Ja. Ja, also da kommt Gottes Heiligkeit schon zum Ausdruck, natürlich noch nicht in der Intensität, ja, und in der Nähe. Nee,
ja. Es stimmt schon, dass, mhm. Dass die Konzept schon da mhm. war, aber einfach das Wort.
Das Wort an sich muss man halt eingeben, Konkordanz.
Ja.
Ja, muss man suchen. Ich weiß es nicht auswendig, müsste ich jetzt auch entweder nachdenken oder nachschauen.
Nee, ist okay, es ist nur einer.
Ja, aufschreiben, später gucken wir nach. egal, wie dem auch sei, ob sie es jetzt vorher schon mal gehört haben oder nicht gehört haben, auf jeden Fall müssen sie diese Lektion lernen. Hin oder her. Selbst wenn sie es noch nie gehört haben, jetzt wird es Zeit. Ja. Wo stoßen wir da drauf? Wo können wir das entdecken? Was denkt ihr?
Bitte, dass Gott heilig ist.
Ja, genau. Diese Lektion, dass Gott heilig ist. Welche verschiedenen Aspekte in dem ganzen Geschehen hier drücken das in irgendeiner Form aus?
Also dieses einmal, dass er die Kleider waschen soll.
Ja, das bezieht sich aber auf die Heiligung des Volkes. Sie sollen heilig werden.
Ja, aber warum?
Aber damit
der Grund, der dahinter steht, der ist
Gottes Heiligkeit. Weil er heilig ist, sie können
richtig.
so wie sie es hinkommen. Ja. Also sie soll jetzt sich quasi äußerlich und auch innerlich, deswegen soll der Mann nicht zur Frau gehen, diese 3 Tage, darauf vorbereitet, dass sie ihm begegnet, sozusagen.
Ja. Das ist, das ist wie, wie 1. Korinther 7, wo es heißt, Mann und Frau, die sollen sich nicht an enthalten, es sei denn für eine kurze Zeit fürs Gebet. Mhm. Ja. Also das heißt, um sich besonders auf eine Sache zu konzentrieren. Also
ich glaube, diese klare Trennung, diese ganz klare Grenze.
Ja, genau, Grenze, gell, ist so ein Wort, da stoßen wir gar nicht so häufig drauf, das ist schon ein besonderes Wort hier. Zieh eine Grenze, ja, also etwas sehr, sehr Offenkundiges und sehr, sehr Sichtbares, bis hierher und weiter nicht.
Ja. Und auch die Strafe oder der den Berg berührt, also dass er getötet werden muss, das ist knallhart.
Das ist richtig, richtig ernst. Das
ist nicht nur Kavaliersdelikt.
Ja, genau. Es ist nicht so, damit spaßt man nicht, gell?
Ja.
Das ist wirklich so. Mhm. Der muss getötet werden, das wird ja wiederholt und was wiederholt wird, das ist ernst. Wichtig. Und das ist wichtig. Hier, der Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren. Sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Oder ob ein Tier oder Mensch, darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn dann das Signal kommt, dass es aufgehoben wird sozusagen, dann ist wieder frei. Also, es wird hier wirklich eine Absperrung, wie bei einem Konzert oder so, bis hierher und nicht weiter, ganz klar abgeriegelt. Das bringt die Heiligkeit Gottes auf jeden Fall zum Ausdruck, das ist richtig. Woran sehen wir das noch?
Vers 16.
Ja. Jawohl. Ja. Also wir merken, wie das auch etwas Außergewöhnliches ist in diesem Abschnitt, wie auf einmal die ganze Natur in Bewegung gerät. Ja? Das, was sich in der geistlichen Welt widerspiegelt, was sich abspielt, das spiegelt sich wieder in der Natur. Den Donner, Blitz, Rauchfeuer, all das, die Wolke, die auf dem Berg lagert. Also wir merken, es ist wirklich was los. Und es ist nicht nur etwas, wo man sagt, der Sinai war halt ein Vulkan und dann hat er halt angefangen zu rubbeln ein bisschen. Das kam von oben herab, das Feuer. Ja? Nicht von unten heraus, sondern von oben. Ja? Das war etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Inwiefern aber unterstreicht es die Heiligkeit Gottes?
Weil es furchterregend ist, deswegen muss er umso größer sein oder so diese Ehrfurcht, die dann da aufkommt.
Und welche Dinge werden hier erwähnt? Welche Naturphänomene? Warum gerade die? Also ich sag mal,
die können die Menschen vielleicht nicht selber erzeugen.
Können sie nicht selber erzeugen, aber
sie sind machtvoll, oder?
Ja, machtvoll, das ist richtig, aber sie haben noch eine andere Eigenschaft.
Furchterregend,
ja. Warum sind sie denn furchterregend? Warum ist ein Blitz furchterregend? Blitz und Donner.
Keine Kontrolle über die.
Ja, das ist keine Kontrolle über die.
Und du nimmst ziemlich deinen ganzen Körper wahr.
Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Im Zweifelsfall, was können die mit dir tun?
Dich töten.
Ja, also es sind verzehrende Dinge. Ja, ein Blitz macht dich ja in 0,0 kaputt. Ein Feuer ist etwas, wo wir sehr, sehr viel Respekt davor haben. Und bei dem Blitz und Donner und bei all dem auch, wir bringen sofort in Sicherheit. Ja, wenn ich auf dem Strohberg spazieren gehe und dann rumpelt es irgendwo, gucke ich, wenn das irgendwo in der Nähe ist, dann aber schnell nach Hause. Ja, also auf großen Respekt davor. Das ist deswegen, nimmt Gott diese Dinge, weil die furchteinflößend sind und weil sie Gottes Heiligkeit zeigen, die verzehrt. Ja? Die das, was ihr nicht standhalten kann und was nicht ihr gemäß ist, letztendlich vernichtet. Ja? Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also das ist so das Zweite, dass wir es an der Natur und all dem sehen. Und das Dritte? Es ist eigentlich ähnlich wie mit dem ersten Punkt auch. Und das ist nämlich ab Vers 21. Promose extra nochmal runterlaufen muss, der Arme. Der war der Bergsteiger danach.
Ja, wir haben ja vorher überlegt, wo wir es gelesen haben, wie hoch war denn der Berg? Wie lange hat er da braucht für so Ober?
Das sind immer die Fragen, die uns jucken, gell?
Nee, weil das, wenn das, kannst du es an einem Tag schaffen, weißt du? Wie lange zieht sich denn so weit?
Ja, das, also so das ist nicht so ganz klar. Ja. Also ich weiß es nicht.
Weil es bestimmt bis ans Gipfelkreuz oder bis halt.
Also bis an den Gipfel auf jeden Fall, ja. Das ist richtig. Das wäre was für dich, oder?
Ja.
Okay. Auf jeden Fall muss der nochmal runterlaufen. Mhm. Und zwar, warum? Und der Mose ist ein bisschen widerwillig. Ha? Der sagt, ja Gott, die wissen es doch alles schon. Ich habe es schon gesagt. Warum muss er jetzt nochmal laufen?
Einfach nochmal zu warnen.
Nochmal zu warnen. Und wovor zu warnen? Eigentlich das Gleiche, oder?
Ja, das sind nicht. Sind sie tot.
Ja. Unterstreicht es nochmal Gottes Heiligkeit? Mhm. Unterstreicht nochmal seine Heiligkeit. Weil er extra nochmal laufen muss und extra nochmal sagen muss: Ihr Lieben, bitte, bitte aufpassen.
Aber das wundert mich sehr, weil ich meine, wenn solche Ereignisse angenommen sind, sie würden hier und jetzt passieren, dann wird ja jeder bis ins Tiefste erschüttert und traut sich vielleicht kaum noch einen Schritt zu machen. Und man liest es ja später auch, wie dann das Volk zu Mose sagt: Bitte red du mit Gott, nicht, Gott soll nicht direkt mit uns sprechen, damit wir nicht sterben. Also die waren sich der Situation schon bewusst.
Ja, richtig. Und deswegen soll das auch vorrangig, also ich denke nicht, man kann das wieder ganz unterschiedlich lesen. Das ist echt interessant. Welche Gedanken kommen euch, wenn ihr das hier so lest, also ich lese es nochmal vor kurz. Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Also, was geht's hier? Um Neugier, gell?
Sensationslust,
ja. Also, es geht hier um Neugier, okay? Damit der Herr nicht in sie einbricht. Also, ist schon interessant, gell? Sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heilen, damit der Herr sie heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Und dann sagt Mose, das werden die aber nicht machen. Und dann sagt er, Vers 24, geh, steig hinab und dann komm wieder herauf. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Wie klingt das für euch?
So interessant, weil ich finde, die Priester, die haben... sind ja am ehesten noch die Heiligkeit Gottes wissen, weil die haben ja ganz genaue Anweisungen, wie das mit der Stiftshütte funktioniert, wann sie wo, wie, was. Dass es denen aber auch nochmal sozusagen ausrichten lässt, wie wichtig es ist, dass sie ihren Teil auch dazu tun.
Dass selbst sie nicht dürfen,
Genau.
Aber in Bezug auf euer Bild, das ihr von Gott habt, wie nehmt ihr das hier wahr? Gott
kennt das Volk durch und durch, das die ganze Zeit so murrt, obwohl es so viel von ihm erlebt hat, obwohl er also so vollmächtig gehandelt hat. Und das hat in ihnen aber eigentlich nicht diese Liebe zu ihm geweckt oder den Glauben an ihn oder das Vertrauen an ihn.
Das ist richtig, ja, absolut.
Und wenn Gott jetzt meint, dass sie dann eher kommen, weil sie neugierig sind, das ist ja nicht das, was er will.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Ich sag euch mal ein bisschen, wie ich denke, dass man es auffassen kann, was ich aber nicht denke, was richtig ist in Bezug auf Gott. Wenn man das so liest, hier noch Vers 21, ja, warne das Volk, dass sie nicht durchbrechen, um zu schauen. Klingt irgendwie so geheimnisvoll, als ob Gott irgendwas zu verstecken hat, wo keiner reingucken darf. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man es ein bisschen negativ so auffassen würde.
Wenn man das jetzt so sehen würde, wie dieser verbotene Baum.
Genau, eben. Also in die Richtung. Ja, absolut. Hat Gott da nicht irgendwas zu verstecken oder vielleicht sogar irgendwie einen Schwachpunkt? Wenn der aufgedeckt werden würde, dann, versteht ihr, dann wäre das Geheimnis gelüftet und dann hätte Gott nicht mehr die Macht oder was auch immer, ja, die er jetzt hat. Dann ist das Geheimnis offen, dann wissen es alle. Ja? Weil so ein Geheimnis ist ja oft Macht. Ja. Also das, je nachdem, mit welchen Augen man das liest, kann man wieder dieses Misstrauen Gott gegenüber haben, auch das von der Seite des Volkes aus. Ja, ja, was ist denn da? Gott will doch irgendwas uns vorenthalten, will doch irgendwas vor uns verstecken. Er meint es ja nicht so ganz richtig gut mit uns. Wir wollen es wissen. Ja? Und wie du sagst, es ist genau dasselbe wie in Genesis, ja? Wo Gott sehr, sehr klar und sehr deutlich sagt, es wird euch zum Tod führen. Aber da muss doch, wenn da ein Geheimnis ist, dann muss das irgendwas sein, was ich wissen muss. Und das ist also eine Neugier aus dem Fleisch heraus, die nicht richtig und die nicht gut ist.
Den Blickwinkel auch. Da sind so viele Millionen Bäume, von denen man essen darf, und nur der eine ist verboten und nur der ist dann wichtig.
Genau.
Und die guten anderen alle, die schwinden aus dem.
Ja, und einfach dieses Misstrauen, dieses nicht das Vertrauen zu haben, dass es wirklich gut ist, was Gott meint. Also es ist ja dasselbe mit uns als Menschen und mit uns als Kindern, gell? Da an den Kindern am unverblümtesten sieht man das dann, ja. Also wenn Papa sagt nicht, dann muss man es machen. Deswegen, wir scherzen schon immer mit denen, die in unserem Alter, dann musst du immer das Gegenteil sagen, dann machen sie das, was du eigentlich willst. Also das ist wirklich.
Denkst du auch, dass wegen einem Priester, es könnte sein, dass wenn sie über diese Grenze laufen, dann ist es vielleicht ein guter Karrierezug für sie, und dann Mose hat kein Monopol mehr auf Gott, sondern sie waren auch auf dem Berg und so weiter.
Ja, genau. Ich weiß nicht, genau. Also was definitiv das Ziel auch ist, und das ist die zweite Lektion, auf die wir dann schon kommen, Mose abzusondern von allen anderen. Okay? Also das werden wir gleich darauf kommen. Aber das ist diese erste Lektion, und dass Gott heilig ist, und das drückt es aus. Und jetzt nochmal zu dem Bild von Gott. Hat Gott irgendwas zu verstecken, oder will er dem Menschen irgendwas vorenthalten?
Nee.
Er will ihm sein.
Hat er uns nicht mit seinem Sohn alles gegeben?
Ja, das ist so. Also, also für uns dann sowieso, ja. Aber selbst für sie wollte er irgendein Geheimnis für sich behalten und irgendetwas, was toll und wahnsinnig wunderbar für sie wäre, vor ihnen verbergen? Das Einzige, was er ihnen vorenthalten wollte, war ihr eigener Tod.
Ja.
Ja. Und das ist das, wo ich sage, da müssen spätestens wir uns unterscheiden, dass wir dieses Misstrauen Gott gegenüber nicht haben. Wenn er manche Dinge nicht zeigt, nicht offenbart und sagt, oder auch sagt, das ist nicht gut, dann sollten wir wirklich glauben, dass es wirklich nicht gut ist. Und nicht sagen, oh, wir sind schlauer, wir wissen es besser. Ja, die Wissenschaft hat jetzt herausgefunden.
Also ich muss sagen, eigentlich war es ja schon interessant. Die haben ja oft, also für mein Empfinden, klarere Ansage, Antworten, Dings gekriegt. Sie musste zu Mose gehen, muss ich sagen, das und das wollen wir gern wissen oder so, muss ich, geht zu Gott, redet mit dem, kriegt eine Antwort, geht zurück, gibt ihm die Antwort. Das fällt mir manchmal. Also ich empfinde, es ist für mich manchmal so Rätselrate oder so. Mhm. Ist es das jetzt oder nicht? Oder soll ich jetzt noch geduldig sein und abwarten? Also immer so eine Schwebe. Also da wäre mir manchmal lieber so diesen
Aber du diesen
Mose zu haben,
der Punkt ist der, weißt du, wo das hinführt? Dass wir so sind wie Biliam, wie es heute in der Bibellese gewesen ist, der dann beim ersten Mal hingeht und zu Gott fragt, ja, soll ich gehen und verfluchen? Gott sagt, im Prinzip, was fällt dir ein? Ich habe das Volk gesegnet, du kannst das nicht verfluchen gehen. Ja, dann sagt er, okay, geht halt nicht, kommen Sie das zweite Mal. Sagt er, okay, nachts werde ich dann wieder gucken. Ja, was jetzt beim zweiten Mal, hat Gott seine Meinung geändert, oder was? Für was muss der dann ein zweites Mal jetzt noch warten, was der Herr sagt?
Ja.
Versteht ihr? Ja, aber nur macht einfach stur das, was Gott sagt, und dann passt schon. Versteht ihr? Ich meine, es geht nicht einfach darum, irgendetwas nur einfach stur zu tun. Es geht darum, das Herz Gottes zu kennen. Es geht darum, ihn zu kennen. Da sollen wir hinkommen. Versteht ihr? Und daraus mündig werden, in diesem Leben zu beurteilen. Ich weiß, es ist ein Wachstumsprozess, aber da geht es um Beziehung. Und es geht um so viel mehr als um Befehle ausführen, um einfach nur ein Rezeptbuch zu haben, wie das Leben funktioniert und gelingt. Und einfach, weil dann sind wir mitten in unser Fleisch. Also wir mitten in unserem Fleisch. Wir sind nicht abhängig von Gott. Wir brauchen, ja, in einem Sinne schon, ja, dass er uns halt immer sagt, was das Richtige ist. Aber wir sind...
Es gibt schon so Sachen, wo ich denke...
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Aber das Ziel ist, und das könnten wir uns vom Neuen Testament lange angucken, ist, dass wir den Willen Gottes kennenlernen in seinem Wesen. Ja, dass wir eine Veränderung des Denkens stattfindet und dass wir aus der heraus in der Lage sind, zu beurteilen. Ja.
Also manchmal fragt mich der Dorian Sachen jetzt nicht geistlich, sondern möchte irgendwie andere Regeln. Und die lese ich aber nicht in der Bibel, der Umgang mit dem WLAN oder sowas. Und ich sage dann, ich muss darüber beten. Also ich möchte irgendwie eine Idee von Gott kriegen, wie ich das lösen kann. Also natürlich weiß ich aus der Bibel, dass Gott über allem stehen soll oder dass das Richtige sein soll oder einfach oder da, mit was man sich füllt, dass man darauf aufpassen soll. Und also für ihn kann das manchmal, also er will dann ganz schnell die Antwort und wird echt nervig und sagt, ich habe noch keine oder ich kann doch Gott nicht wie ein Automaten missbrauchen. Ja, also der lässt es auch nicht mit sich machen. Aber also irgendwie habe ich dann doch die Erfahrung schon gemacht, dass ich Ideen kriege, die ich dann an ihn weitergebe, die aber wirklich, glaube ich, nicht von mir kommen, weil mein Leben oder meine Idee wahrscheinlich eher ein anderes Muster wäre.
Ja, genau. Also. Ist so. Das ist gut, das ist schön.
Aber eins, was ich denke, ist, dass es hört sich komisch an, aber wenn wir die Engel betrachten zum Beispiel, die sehen Gott, die erleben Gott hautnah, die sehen das alles, aber die wissen nicht, was es heißt, Gott zu vertrauen. Mhm. Weil die sehen es alles. Die wissen nicht, was es heißt, vergeben zu sein. Oder geschützt wissen sie. Aber weißt du, was ich meine? Wir haben eine ganz, ganz andere Beziehung mit Gott. Mhm. Und in Sprüche 8, Gott schreibt, und mein ganzes Gefallen war in den Menschenkind, so nicht in den Engeln, die alles haben, sondern wir kämpfen vor uns hin und wir wissen die Hälfte von der Zeit nicht, was wir machen genau, aber und Gott freut sich daran, weil das ist Glauben, das ist da, wir haben ein echtes Risiko in uns, wir können unser Leben gerade total verschwenden in unserem Glauben, das wissen wir nicht. Wir leben im Glauben. Ja, weißt du, was ich meine? Ja.
Und gerade wenn der Glaube sich dann im Leid auch noch erweist und sich darin.
Und das verherrlicht Gott wie nichts anderes.
Ja, das sagt 1. Petrus, sagt 1, Vers 6, sagt, das ist kostbarer als Gold. Ja. Wenn dieser Glaube.
Ja, genau. Und genau das macht das Leben schwer. Sicher, das hat, da hast du vollkommen recht.
Ja. Macht schwer, aber es ist gut.
Ja,
es ist,
genau.
Es ist wirklich gut. Okay, zurück. Das ist die erste Lektion, dass Gott heilig ist. Und es ist einfach nochmal für uns, ist es für uns wichtig, das zu lernen und das zu verstehen, oder nicht?
Doch, wichtig.
Warum ist es wichtig?
Ja, wenn wir seine Heiligkeit verstehen, lernen wir sein, wer ist es sozusagen.
Wir lernen ihn kennen, ja. Und ich sag mal, was ist das Problem? Warum kann man das nicht? Warum sagt man nicht einmal, du weißt was, Gott ist heilig? Und dann sagst du, ah ja, gut, alles klar, ich habe begriffen, ist fertig. Für immer. Ja, so. Warum? Wo ist das Problem? Warum?
Das Fleisch.
Aha, weil das Fleisch uns was komplett anderes predigt? Weil unser Fleisch uns die ganze Zeit predigt, dass Gott nicht heilig ist. Okay? Mhm. Wer predigt es uns noch?
Feind.
Ja? Und wer noch?
Die Welt.
Also, wir haben ein Heer um uns herum, die predigen, dass Gott nicht heilig ist. Da ist kein Gott, der richten wird. Ja? Mhm. Da ist niemand da, der das bemerkt. Das ist das, was unser Fleisch die ganze Zeit predigt. Das ist das, was die Welt predigt. Und das ist das, was der Feind predigt. Und deswegen steht das Wort allein da. Zum Glück ist es so wirkmächtig, dass es doch nicht, dass es etwas ausrichtet gegen diese scheinbare Übermacht. Ja? Aber wir müssen wissen, das ist etwas, was den Menschen widerstrebt. Das ist nicht etwas, wo wir selbst auf die Idee kommen werden. Deswegen muss Gott es uns zeigen und deswegen tun wir gut, wenn wir jetzt wirklich unsere Aufmerksamkeit zusammenfassen und uns selber an den Berg stehen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen selber dort stehen. Wir müssen uns im Geiste dort zurücknehmen lassen und an diesem Platz, um dort zu stehen. Weil das, in, wie gesagt, insbesondere, es gab andere Zeiten, sag ich mal, so viel verkehrt war in der Zeit des Mittelalters und alles Mögliche, ja. Aber in Bezug auf Ehrfurcht, sag ich mal, war vielfach einfach mehr da. Ja. Aber gerade in unserer Zeit, es ist weg. Weg. Selbst du schaust die Christenheit an, es ist vielfach weg. Es ist weg. Aber es ist ganz offenkundig wichtig, dass wir das wissen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Damit wir nicht irgendeinem selbstgemachten Götzen hinterherlaufen, uns irgendwie Gott zurechtschneiden und sagen, oh, so ist der. Und dann irgendwann aufwachen und sagen, oh, das war ja ganz anders. Okay. Also deswegen ist es wichtig, dass wir uns da mit zurücknehmen lassen, dass wir selber diese Lektion lernen. Die zweite Lektion, die wir hier haben, die hängt mit der ersten zusammen. Wegen dieser Heiligkeit Gottes brauchen wir einen Vermittler. Wegen dieser Heiligkeit brauchen wir einen Vermittler. Und das nimmt Gott sich jetzt Zeit, das zu zeigen. Okay? Hält jetzt eine Gegenstandslektion, ein Anschauungsbeispiel für das Volk, damit sie es sehen, damit sie es verstehen, damit sie es ihnen einprägt. Wir sind unheilig, Gott ist heilig, es braucht einen Brückenbauer. Es braucht so einen Brückenpanzer. Kann eine Brücke schlagen ans andere Ufer. Es geht nicht anders. Wo sehen wir das? Fangfrage. Denn wir sehen es überall. Permanent. Aber in welcher, sagen wir es mal so, in welchen Aspekten?
Dass er nur zu Mose auch schon spricht.
Er spricht nur zu Mose. Also das ist schon mal bezeichnend. Ja. Ja. Er redet die ganze Zeit nur mit Mose. Und die Mose mit ihm. Ja. Das Volk spricht auch nicht zu Gott. In dem, zumindest jetzt an der Stelle. Ja.
Also Mose darf sich nähern.
Nur Mose darf sich nähern. Also, das ist außerordentlich, oder? Das ganze Volk, ihr bebt und sind völlig erschlagen davon. Und Mose ist kein Problem. Sie geht mitten rein.
Ja. Das ist doch auch Angst, oder?
Ja, genau. Das heißt an einer Stelle dann auch, dass er voll Furcht und Zittern war. Ja. An einer Stelle heißt es auch. Aber zumindest so von der Beschreibung über weite Strecken
ist es
erstaunlich, wie er da Zutritt hat und wie er dorthin kommt. Das ist erstaunlich, ja. Hier, wenn wir zum Beispiel in Kapitel 20 dann lesen, Vers 21 heißt es dann, so blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. An anderer Stelle hatten wir es auch schon mal, ich glaube, das ist Kapitel 24 oder ja, Kapitel 24, Vers 18 oder Vers 17. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein, stieg auf den Berg. Es ist außerordentlich, oder? Mhm. Also Mose scheint wirklich übermenschlich zu sein, oder? Ja, das ist, wisst ihr warum? Warum der so zu sein scheint? Es gibt nur einen einzigen Grund. Weil er so ein außergewöhnliches Vorbild ist auf Jesus Christus. Und weil Gott so eine... Und es gibt keinen im Alten Testament, der Christus so stark repräsentiert und der Christus so stark vorschattet in all seinen Funktionen, in all seinem Dienst an dem Volk und in all seiner, in seinem Amt als Erlöser sozusagen. Ja? Mose ist der Erlöser schlechthin, sozusagen, wenn man es so sagen will. Ja?
Bittet er öfters für das Volk tatsächlich.
Ja, eben. Also
auch
ja.
Dieses, dass er aus dem Buch rausgenommen wird, aber dass er doch mit dem Volk weitermacht.
Ja, genau. Also es ist in ganz vielen Aspekten, deswegen nehmen wir uns auch die Zeit, das anzuschauen und das zu betrachten in einer großen Ausführlichkeit eigentlich. Es wird sogar im Neuen Testament übrigens gesagt, schlagen wir mal kurz auf, Hebräer, genau. Das ist Hebräer Kapitel 3. Da geht es um Jesus und Mose. Das nur so zu sagen als Rechtfertigung, dass wir zum richtigen Weg sind. Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung. Ja, das hat schon viel mit dem zu tun, gell? Was wir gelesen haben. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Was bedeutet das? Könnt ihr das kurz auf Deutsch sagen? Wer ist wem treu? Wer hat wozu was gemacht?
Also Gott hat ihn Jesus gesandt und Jesus war ihm treu.
Oder? Ja, genau. Wozu hat Gott ihn gemacht? Zum Apostel und hohen Priester. Ja? Er hat ihn eingesetzt, also er hat ihm dieses Amt verliehen. Ja? Und er war treu in diesem Amt als Verkündiger. Apostel bedeutet Überbringer einer Botschaft, auch ähnlich wie dieses Mittelamt. Und ein hoher Priester, sehr stark mit Mittlertum verbunden. Wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Was bedeutet das in seinem Haus? Was, Mose hat doch gar kein Haus, hat noch Zelt, oder?
Stiftshütte.
Also Stiftshütte. Und das bedeutet also auch, das ganze Volk letztendlich ist da eigentlich mit gemeint, als Haus. Ja, also Mose an dem Volk dieses Dienst gemacht hat. Dann heißt es, denn er, das ist Jesus, ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Ehre als das Haus, der es erbaut hat. Also, es ist ein Unterschied, ob du als derjenige treu bist in dem Haus, der es als Verwalter anvertraut bekommen hat, oder ob du der Erbauer des Hauses bist. Okay? Und das ist Christus. Er ist derjenige, der dieses Volk ins Leben gerufen hat. Er hat es erhalten. Er hat es bis zum Ziel gebracht. Was sagt 1. Korinther 10? Wer war der Felsen, der das Jesus, ja, der sie begleitet hat durch die Wüste? Und dann heißt es hier, denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Ja. Und das steht hier, schau mal. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, also an dem Volk Israel hat er einen sehr, sehr treuen Dienst ausgeübt. Schaut mal, zu was? Zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Was heißt das?
Als Hinweis drauf.
Als Hinweis worauf?
Auf Jesus.
Ja, richtig. Ja. Also, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Damals zu dem Zeitpunkt lag noch etwas weit in der Zukunft, was verkündigt werden sollte. Petrus würde sagen, was euch jetzt als Evangelium verkündigt worden ist. Ja, das war damals noch nicht so klar, aber das dient als Zeugnis für das Spätere. Okay, das ist wiederum ein Schatten und ein Vorbild auf das Eigentliche, was kommt, auf den Körper, auf den Christus, wie Kolosserbrief sagt. Ja. Das, also, es ist eine Kopie und es ist ein Abbild. Das musste vorher bezeugt schon werden. Und das ist das, was geschieht. Christus aber als Sohn über sein Haus. Okay, das ist also, er macht deutlich, wie es viele Parallelen gibt und wie es doch massiven Unterschied gibt. Also, das ist zu der Begründung. Das alles, was wir hier lesen, ist zum Zeugnis von dem, was später passieren soll. Also wir sehen es in dem Reden, wir sehen es darin, dass Mose der Einzige ist, der Zutritt hat zu Gott letztendlich. Woran sehen wir es noch?
Woran sehen wir, dass er ein Abbild
ist? Dass er dieses Mittlertum wahrnimmt.
Okay.
Ja.
Ja, geh hoch, geh runter.
Geh hoch.
Geh wieder runter. Sagt es, geh und komm wieder hoch.
Ja, es ist wirklich so Bergsteigergeschichte. Ich habe mir wirklich unter verschiedenen Aspekten habe ich das Ganze mal immer so eine Seite, das ist halt so bei Word so eine Seite und das ein, und dann immer noch ganz verschieden markiert einfach. Und dann, wie oft das vorkommt, herabsteigen, hinabsteigen. Gott steigt hinab auf den Sinai, er steigt herab darauf, dann muss er wieder hinabsteigen. Es darf keiner hinaufsteigen, also es ist permanent hinauf und hinab. Ja. Sehr, sehr viel Bewegung auch insgesamt hier in dem Kapitel. Kommen, hingehen, Mose führt sie dorthin. Es ist wirklich sehr, sehr viel Action, soll man so sagen. Aber es gibt auch zu viel, nämlich wenn man durchbricht. Ja, das ist das, worüber wir gesprochen haben. Dann passiert nämlich auch, das beschreibt auch sehr, sehr gut die Heiligkeit Gottes. Dieses Wort, oder? Das ist sehr eindrücklich, finde ich. Einbrechen. Damit Gott nicht einbricht. Das ist, wie stellst du dir das vor?
Wie mit Uza?
Ja. Ich vergleiche es mit einer Staumauer. Du stehst vor einer Staumauer und die ist groß. Und wenn du an einer falschen Stelle bohrst oder den Sprengsatz hinlegst, dann bricht es ein. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das ist das Ende. Ja. Ja. Also es ist eine gewaltige eine unzähmbare Kraft dahinter. Und die solltest du, da solltest du eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Das bedeutet Heiligkeit Gottes.
Ja. Weißt du, was mich wundert? Gott sagt, wenn denn jemand Hand oder auf den Berg legt, oder dann muss er getötet werden. Ja. Nicht dann stirbt er, sondern dann sollt ihr ihn bitte steinigen oder erschießen oder sonst was.
Das ist hier am Anfang, wo er das sagt. Er macht dann aber nochmal eben beim zweiten Mal, macht das eben nochmal klar. Wenn die zu ihm durchbrechen, und angenommen, es sind viele, dass sie gar nicht erschossen werden können, weil ein Großteil sozusagen geht, er wird verheeren. Also Gott wird nicht zugucken, bis der Mensch seine Aufgabe dann wahrnimmt.
Hat mich überrascht. Es wäre logisch für mich, wenn ich sage, okay, wer dort Hand anlegt oder einen Schritt auf den Berg macht, wird sterben. Mhm. Also im selben Augenblick dort umfallen. Weil das schon bereits die Grenze überschritten ist.
Richtig.
Und in der Nähe von Gott kann kein unheiliger Mensch sein.
Richtig, ja. Also und wenn ein Mensch das tut, dann muss er ja sofort gerichtet werden. Mhm. Wenn er es nicht tut, wird es Gott tun.
Also irgendwie hat Gott das oft überlassen, dem Moses. Wenn jemand sündigt, Gott will nicht immer eingreifen und töten auf der Stelle, sondern das Volk ist verantwortlich.
Das ist nämlich diese Lektion wieder, tu das Böse aus deiner Mitte heraus. Du musst es entfernen, du musst dafür sorgen. Gott wird auch dafür sorgen, keine Sorge. Aber auch wir sind da mit in der Verantwortung. Also das sehen wir an diesen Punkten. Aber wie ich sehe es auch zum Beispiel an dem, wo wir vorher schon hängen geblieben sind. Schauen wir in Vers 9, gell? Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Das ist interessant. Das ist das einzige Mal, dass dieses Wort jetzt vorkommt hier. Glaubt, glauben. Aber es sticht heraus, gell? Warum sticht es heraus? Es ist doch oft über Glauben die Rede in der Bibel, oder?
Ja, aber dass sie immer, also ein Mensch aus um Jesus glauben soll.
Das ist interessant, gell?
Ja.
Dass sie, normalerweise wäre es das Objekt des Glaubens sozusagen. Ja, also Gott. Gott soll man glauben. Mhm. Ja, aber nicht nur, dass sie dir glauben, sondern damit sie dir ewig glauben. Also für immer. Dass für keinen mehr ein Zweifel sein soll, dass du tatsächlich der bist, der die Rettung verwirklichen soll für das Volk. Seht ihr, wie Gott jetzt hier dafür eifert, dass wir das begreifen, dass wir einen Mittler brauchen und dass Gott sich auf einen festlegt und dass man bitte den akzeptieren soll. Okay? Er eifert hier dafür, Mose sozusagen von allen anderen rauszunehmen und abzusondern und sagen, der, mit dem habe ich mich verbündet. Das ist so krass ausgedrückt, damit es dir ewig glaubt. Also damit alle Zweifel ausgeräumt sind, dass du festgemacht bist beim Volk. Und deswegen sage ich, über welchen Menschen kann man sowas sagen? Es ist ausschließlich, wenn Gott ihn so herausgenommen hat, um eine Vorbildfunktion auf Christus zu sein. Denn wir wissen von Natur aus, das ist gut, dass die Bibel uns das auch nicht vorenthält, wir wissen, Mose hat es nicht vollenden können, oder? Hat er das Volk letztendlich ans Ziel bringen können? Hat er sie an das irdische Ziel bringen können? Hat er nicht. Hat er sie an das geistliche Ziel bringen können, aus sich heraus, versteht ihr, was ich meine? Wie viel weniger. Ja. Deswegen ist er ein schwaches Abbild, ein Vorbild. Aber er schreit nach mehr. Er schreit nach einem anderen. Das ist völlig klar. Also, dieser Vers 9 ist es für mich auch sehr, sehr stark, der das deutlich macht. Eben diese Grenze, und die Mose überschreiten kann, wo er hinaufgeht, alles, was wir jetzt hier gesehen haben. Frage, hat das Volk diese Lektionen begriffen?
Nur kurz.
Nee. Nur kurz, das ist gut gesagt, weil scheinbar haben sie es begriffen zuerst, in Vers 18, wenn wir lesen, 20 Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr und die Flammen und den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen. Okay. Und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Also, jetzt mal vorläufig akzeptiert. Das sehen wir, wohin Gott hin wollte, ja? Das wollte Gott erreichen. Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Was sollten sie verstehen? Wie ich vorher sagte, Lektion 1, oder? Gott ist heilig. Vor ihm sollte man sich in einer gewissen Art fürchten. Damit ihr, das ist dann der Effekt davon, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Gut, ich würde gerne mit euch noch die Aspekte anschauen, wie dieser Mittlerdienst dann zum Ausdruck kommt. Das sind nämlich noch zwei Aspekte, die ich mit euch ein bisschen näher noch betrachten möchte. Aber das wird uns heute nicht mehr reichen, weil da müssen wir wirklich dann auch nochmal ins Neue Testament hier rein und dann gucken, was das über Christus zu sagen hat. Aber für mich ist der Punkt ist für mich der, wie wird davor gesagt, nur kurzfristig, haben Sie es verstanden? Mhm. Warum haben Sie es nur kurzfristig verstanden?
Weil drauf ist das goldene Kalb.
Mhm. Ja, das ist richtig. Genau, aber ich will nur menschlich sprechen. Ich sag mal, wenn man so was Krasses erlebt, also das ist doch ein für alle Mal klar, oder? Da braucht es doch nichts mehr, oder?
Saget mir, aber...
Sollte man meinen.
Aber ganz im Ernst, wie viele Menschen haben so eine Erfahrung, wo sie echt knapp dem Tod entgehen und trotzdem können sie nicht greifen, dass es jemanden gibt, der sie geschöpft hat und der sie einfach auch wachrütteln will, weißt du?
Mhm.
Also ich glaube, wir sind nicht anders... Also wir sind einfach auch nicht anders wie das Volk Israel.
Von Natur aus zumindest sind wir nicht anders.
Und manchmal schauen wir die Herrlichkeit und manchmal erkennen wir die Heiligkeit und wie auch immer, aber dann gibt es halt andere Dinge. Die
aber was ist, warum hat das Volk letztendlich nicht verstanden? Was ist der Grund? Also ich gebe euch nochmal einen Geheimtipp. Ha? Fleisch, weil sie im Fleisch sind. Mhm. Weil sie im Fleisch sind. Was ist erforderlich, damit sie sehen? Damit sie im Geist sind.
Mhm.
Wir gehen jetzt auf Pfingsten zu, oder?
Mhm. Ja.
Ihr Lieben, wissen wir nochmal, warum es so wichtig ist, den Geist Gottes zu haben? Weil wir sonst blind sind.
Mhm.
Und weil Gott sonst diese ganze Welt umkehren kann und die Wunder und Zeichen wirken kann, dass jeden aus den Socken haut eigentlich und trotzdem verstehen es nicht. Seht ihr, das ist das, was Gott deutlich macht. Der Mensch, wenn er auf sich angewiesen ist, wenn du ihn so nimmst, wie er als Kind Adams, sage ich mal, wenn du als Kind Adams nimmst, es wird hoffnungslos sein. Aber wie gut, dass wir Gottes Geist haben dürfen. Wie gut, dass er derjenige ist, der uns diese Lektionen lehrt und dass wir sie verstehen können. Dass wir sie begreifen können. Weil die Welt sträubt sich dagegen, dass es einen heiligen Gott gibt. Sträubt sich die Welt dagegen. Dass es nur einen Mittler geben soll und dass der Einzige ist. Da sträubt sich die Welt dagegen. Da sträubt sich auch unser Fleisch dagegen. Alles sträubt sich dagegen. Wisst ihr das? Deswegen, wie gut und wie wunderbar ist es, dass wir diese Lektionen lesen dürfen und uns der Heilige Geist uns das lehren kann mit einem weichen Herzen. Aber lasst es uns auch von uns aus suchen und uns dem Herrn am Herzen liegen und sagen, bitte schenk uns deinen Geist, dass er es uns deutlich macht, dass er es uns offenbart, dass er es uns groß macht, dass diese Heiligkeit uns wirklich vor Augen ist, dass Christus uns vor Augen ist, dass dieses Mittlertum, dass wir wissen, oh, wenn wir den einen nicht haben, dann sind alle Lichter dunkel auf dieser Erde. Dass wir wirklich an den Punkt kommen, zu sagen, wenn ich weiß, dass ich Christus nicht habe, dann will ich das Leben sein lassen. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann hat alles keinen Sinn. Hat alles keinen Sinn. Aber das ist nicht der Fall. Wir dürfen ihn kennen, wir dürfen ihn haben. Das ist so wertvoll, ihr Lieben. Und ich freue mich, in so einer Gemeinschaft sein zu dürfen. Ihr Lieben. Lasst uns Gott danken, dass er uns diese Lektionen lehrt, auch mit Geduld, auch mit viel, viel Liebe, auch wenn wir es nicht mit dem Tag unserer Bekehrung vollends begriffen haben, aber mit seiner Geduld und Fürsorge hat er uns bis heute durchgetragen und redet das Wort erneut zu uns und lässt es zu uns sprechen. Das ist so wunderbar, so gut. Lasst uns dafür ihm danken, ihn preisen.
Du bist der Mittler, der uns den Weg zum Vater geöffnet hat und uns vor ihm vertritt und uns Heiligkeit gewirkt hat und wir Zutritt haben. Danke dafür. Danke auch für das Vorbild im Alten Testament durch Mose. Danke, dass es dadurch greifbarer wird. Danke für deinen Geist. Amen.
Amen.
Er möchte danken, dass wir nicht sterben müssen, wenn wir dich schauen, später im Reich. Du hast uns deinen Sohn geschickt, der die Brücke schlägt, damit wir zu dir kommen können. Er hat die Schuld getilgt und hat den Weg frei gemacht zu dir. Ich möchte dir von Herzen danken. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns das immer wieder neu vor Augen führst, dass wir das einfach verstehen, dass wir das ganz tief verstehen. Herr, schenk du uns auch deinen Heiligen Geist, der uns das offenbart und der uns dein Wort und deine Weisheiten und alles, was du im Buch geschrieben hast, dass wir das verstehen dürfen, dass wir das begreifen können und dass wir dir näher kommen dürfen. Amen.
Amen.
Ich weiß noch diese Zeit, wo ich dich nicht kannte und dich nicht wollte, überhaupt nicht. Ich lebte einfach vor mich hin wie ein Tier. Und du hast mir einen Sehnsucht nach dir gegeben. Und wir sind alle so dankbar, weil wir sind alle nur da, weil du uns angesprochen hast und du uns ausgewählt hast. Und das verstehen wir nicht, aber
Wir sind sehr dankbar, Vater, dass du mit uns so gnädig umgehst. Und danke für diese Lektion. Es gehört uns nicht. Ja. Deine Innere zu schauen für unsere eigene Stolz oder so. Danke, Vater, für deine Liebe in Jesus.
Amen. Amen. Vater, ich will dir dafür danken und dich preisen, dass du mein Herz, dass du es aufgebrochen hast und dass du das, was von Natur aus da drin ist, an Stolz und Selbstgerechtigkeit, dass du es aufgebrochen hast und dass du mich gedemütigt hast, sodass ich begreifen und verstehen darf, diese Lektionen, die du damals schon deinem Volk mitgeteilt hast, und dass du ja in großer Langmut und Geduld immer und immer weiter an mir arbeitest und mich das verstehen lässt, weil ich das in der Tiefe noch bei weitem nicht verstanden und begriffen habe, weil ich in einem viel zu geringen Maß noch davon erfasst bin. Ich danke dir, Herr, dass du uns diesen Geist gegeben hast. Danke, dass du uns nicht hier verwaist, zurückgelassen hast, sondern dass du diesen Tröster gegeben hast und dass er dieses Werk tut und dass er es vollbringt und dass er uns zurüstet. Das ist wunderbar und wir freuen uns auch auf dieses Fest, es gemeinsam zu feiern, zu deiner Ehre, zu dem, was du Wunderbares getan hast und heute tust, und wollen dir aber auch gleichzeitig in den Ohren liegen. Höre nicht auf, Herr, höre nicht auf, uns durch deinen Geist zu erfassen und diese Lektionen tief, tief in uns hineinzubrennen, in unsere Herzen, damit wir es umarmen, diese Wahrheiten, damit wir uns an ihnen freuen, dass wir uns freuen können, dass du heilig bist, obwohl wir wissen, was das für eine gefährliche Sache eigentlich ist. Aber in Christus dürfen wir uns freuen, Herr, dass du heilig bist. Dürfen wir das bestaunen, dürfen wir Zutritt zu dir haben in ihm, Herr. Das ist wunderbar, das zu wissen. Danke, Herr. Danke für diesen Abend und segne jeden Einzelnen, der weiter darüber nachdenken möchte, der sich weiter diesen Lektionen auch aussetzen möchte, um darin tiefer zu wachsen und dir näher zu kommen. Das wollen wir, Herr. Das wollen wir, weil wir wissen, wir brauchen dich wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen dich. Amen.